Heute zu Gast Johannes Reck, CEO und Gründer des Travel-Unicorns Get Your Guide.
Viele der großen Asset-Heavy-Unternehmen, also von irgendwie Marriott, der TUI und so weiter, Accor, die werden jetzt alle in die Knie gezwungen werden. Die werden massive Probleme bekommen. Und wenn sie überhaupt aus der Krise rauskommen, dann werden sie extrem geschwächt aus der Krise herauskommen. Dahingegen werden, glaube ich, schlankere Plattformen, Airbnb, Get Your Guide und so weiter, die mit vielen kleinteiligen Inventar arbeiten, ein tolles, mobiles Angebot haben, was direkt verfügbar ist und direkt buchbar ist. Diese Plattformen, glaube ich, werden nach der Krise, wenn sie es überleben, richtig an Fahrt aufnehmen und dann natürlich im Vergleich zum Gesamtmarkt an Marktanteil gewinnen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Wir haben uns für diesen Sonntags-Podcast natürlich wieder gefragt, wer ist besonders interessant als Gast? Vielleicht auch deswegen, weil er besonders betroffen ist von den aktuellen Entwicklungen in der Welt. Und dann sind wir so die Branchen durchgegangen und haben gesehen, klar, Eventbereich, da kennen wir uns selber mit aus, aber Reisebereich, das ist ja mit die Branche, die am härtesten getroffen ist an verschiedensten Stellen von den Themen, die wir uns gerade beherrschen. Und da trifft es sich ganz gut, kann man schon fast zynischerweise sagen, dass eine der erfolgreichsten Travel Companies der Welt, zumindest in den letzten Jahren, aus Deutschland kommt, im Digitalbereich natürlich tätig ist. Die Firma Get Your Guide, weltweit tätig als Vermittler von Attraktionen, von halt Guides, von Museumsbesuchen, von allen möglichen Erlebnissen am Ende, die man an Urlaubsorten machen kann. Und entsprechend ist deren Umsatz gerade komplett zusammengebrochen. Der Gründer und CEO Johannes Reck war vor kurzem in dem Podcast Dinner Berlin, den ich jetzt mit dem Matthias Döpfner mache. Und er war auch damals schon davor zu einem regulären OMR-Podcast zu Gast, ist wahnsinnig spannender Typ, ist auch noch Biologe oder jemand, der sich halt mit Biologie sehr gut auskennt, hat das studiert. Also es passt da einiges zusammen und er spricht halt sehr offen über die Themen, die seine Firma gerade natürlich treffen. Auch seine Forderungen, seine Beobachtungen insgesamt in der Welt sind, finde ich, immer herausragend, wenn man irgendwas von ihm lesen kann. Das ist immer echt top. Und der Johannes hat gesagt, okay, dann nehme ich mir spontan Zeit, hier in dieser großen Krise am Ende, in der die Get Your Guide steckt, mit euch zu sprechen. Das fand ich natürlich super. Nochmal zum Hintergrund, die Firma, die er da hat, ist mehrere Milliarden wert, arbeiten 700 Leute und den bricht gerade sozusagen zumindest temporär der Umsatz weg. Und ja, trotz alledem hat der Johannes gesagt, okay, hier komm, lass uns kurz sprechen, ich erzähle mal, was wir da machen, wie wir das lösen, wie wir da rauskommen, wie sich die Welt danach vielleicht auch ändert, und hat mit uns seine Einschätzung geteilt. Und ich glaube, das kann man sich sehr, sehr gut anhören. In diesem Sinne direkt rein in den Podcast mit Johannes Reck. Was? Moin Johannes.
Hallo, wie geht's dir, Philipp?
Ja, wie gesagt, also auch für Eventveranstalter waren die Zeiten schon mal besser. Aber zumindest habe ich noch ein bisschen Medienbusiness und noch eine vergleichsweise kleinere Firma. Das stelle ich mir bei dir ganz anders vor.
Du, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, gerade die kleinen Firmen, die leiden gerade extrem. Bei Get Your Guide haben wir ja das riesige Glück, dass wir aufgrund dieser Softbank-Runde, die wir ja besprochen haben in einem der vorigen Podcasts, ein sehr, sehr gutes Liquiditätspolster haben. Weil wir sehen jetzt gerade bei uns im Geschäft, dass die ganzen kleinen Anbieter von Touren, Sightseeing, Ausflüge, die haben alle jetzt so stark zu kämpfen. Also ich habe gerade heute Morgen eine Umfrage gesehen, wo 50% von denen sagen, dass sie innerhalb der nächsten 3 Monate pleite gehen werden, wenn ihnen nicht geholfen wird. Also das ist schon extrem.
Das heißt, der Druck auf euer Geschäft, abgesehen davon, dass aktuell wahrscheinlich kaum Umsatz da ist, ist dann gar nicht so sehr der Cash-Druck, sondern die Frage, gibt es das Ökosystem, das ihr sozusagen bedient, noch in ein paar Monaten?
Genau, also wir machen uns jetzt natürlich in erster Linie mal Sorgen um unsere Kunden. Unsere Kunden sind enorm verschreckt. Also die Top-Attraktionen, die Top-Museen, die Top-Touren dieser Welt sind natürlich auch alles Plätze, an denen immer viele Leute sind. Das ist plötzlich gefährlich geworden. Das heißt, wir müssen hier erstmal den Druck aus dem Kessel nehmen. Das haben wir sofort gemacht nach dem Ausbruch der Krise, indem wir ganz rapide da rangegangen sind, alle Kunden wieder zu refunden, also denen eine Storno zu geben, ganz frei von Kosten und auch ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Das war so extrem. Also wir haben über 1 Million Stornierungen in einer kurzen Zeit abgewickelt, dass wir teilweise sogar unsere Zahlungsdienstleister vorfinanzieren mussten, damit die das machen konnten. Also es war vollkommen verrückt. Okay. Und das war jetzt erstmal das Erste. Also erstmal sicherstellen, dass die Kunden beruhigt sind, ihre Gelder sind wieder zurück auf ihrem Konto und Get Your Guide ist ein vertrauensvoller Partner, zu dem sie auch zurückkehren kommen nach der Krise. Und jetzt das zweite Stück des Wegs ist jetzt, dass wir uns Konzepte überlegen, wie wir unsere Anbieter unterstützen können. Das natürlich auf der einen Seite mal durch die Produktion von unseren Get Your Guide Originals, also den eigenen Touren, die wir anbieten, die wir mit den lokalen Partnern produzieren. Dadurch können wir ihnen natürlich Mittel zuführen. Und das andere ist, dass wir halt jetzt gerade schauen, ob wir irgendwie schon mal so eine Art Vorausbucher-Rabatt geben, den wir dann direkt weitergeben an den Anbieter, sodass die ein bisschen Liquidität jetzt in der Krise bekommen. Aber es ist schon echt, echt Wahnsinn. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben Januar, Februar ein enormes Wachstum im Tourismusmarkt gehabt. Die Kunden sind einfach nur so dahergekommen. Also die Urlaubsstimmung war bombig für dieses Jahr. Die Konjunktur sah gut aus. Und dann sind wir von mehr als Verdopplung im Jahr jetzt zu quasi null Umsatz innerhalb von 4 Wochen gekommen. Also das, wenn man das irgendwie so von außen betrachtet, ist es einfach total unwirklich.
Und ist es denn irgendwie für euch eine Überlegung, das Modell auch nochmal zu verändern? Oder sagst du einfach, das wird sich jetzt noch ein paar Monate hinziehen, das halten wir aus und dann geht das alte Modell wieder weiter?
Ja, also ich glaube, unser Modell als solches wird Bestand haben, aber wir müssen natürlich die Gewichtung etwas verlegen. Also beispielsweise werden sicherlich kleinere Gruppen in der Zukunft deutlich mehr Anklang finden. Ich denke auch gleichzeitig muss man schauen, dass bei Museumseintritten oder sowas zum Beispiel das Time Sequencing, also wann gehen die Leute rein, wann gehen sie raus, ist schon Technologie, die wir jetzt angefangen haben zu entwickeln. Das wird super wichtig sein für nach der Krise, weil du kannst nicht mehr so viele Leute gleichzeitig in einem Museum haben. Also von daher, ich sehe das eher so, wie die Lust darauf, den Louvre zu sehen, wenn du in Paris bist oder den Eiffelturm oder in Berlin auf den Fernsehturm zu gehen oder eine Spielrundfahrt zu machen. Ich glaube, das wird nicht weggehen. Aber ich glaube, wie wir das machen und wie wir das auch sicher gestalten, da müssen wir jetzt noch stärker vorlegen. Und das ist genau das, wo auch jetzt gerade unsere Arbeit sich darauf konzentriert. Also wie können wir Technologie jetzt noch stärker nutzen, um dieses Gesamterlebnis im Tourismus besser zu machen? Und ich glaube, Firmen, die das gut machen, die werden richtig stark aus der Krise dann auch rauskommen, im Vergleich zu denen, die das nicht schaffen.
Ist natürlich die magische Frage, wirst du mir nicht richtig beantworten können, aber trotzdem, wie ist denn so eure interne Prognose? Also ist das ganze Reisejahr 2020 kaputt oder gibt es überhaupt noch Reiseaktivität irgendwie im touristischen Sinne in der zweiten Jahreshälfte? Was denkt ihr da?
Also ich kann dir schon sagen, was ich denke, was passieren wird. Das hat natürlich jetzt erfahrungsgemäß über die letzten Wochen immer nur so circa 7 bis 10 Tage Validität und danach hat man wieder eine neue Datenlage und wieder neue Aktionen. Ich denke, ehrlich gesagt, dass das Jahr 2020 für den Tourismus weltweit das katastrophalste Jahr in der Geschichte des Tourismus überhaupt sein wird und dass wir uns kaum wieder erholen werden jetzt in diesem Jahr. Also ich denke, man kann definitiv die Ostersaison, die sehr, sehr wichtig ist, gerade bei den Erlebnissen, bei der Hotellerie, bei den Städtereisen, kann man komplett abschreiben natürlich. Ich denke auch die Sommersaison, leider müssen wir mit ganz, ganz starken Reduktionen überwintern. Und dann denke ich, dass tatsächlich das erst wieder besser werden wird, wenn wir in Richtung eines Impfstoffs gehen und oder antiviralen Medikamenten, die das Ganze eindämmen. Ich denke, bevor das nicht geschafft ist, wird man nicht wirklich mehr Vertrauen bei den Kunden haben können.
Und sag mal, ihr steuert jetzt eure Firma auch komplett aus dem Homeoffice. Wie viele Leute habt ihr aktuell?
Wir haben jetzt global ca. 700, die wir bereits vor 2 Wochen ins Homeoffice gesetzt haben. Ich weiß nicht, Philipp, ob du dich noch erinnern kannst, aber ich habe mal an der ETH in Biochemie abgeschlossen.
Ja, wollte ich gerade ansprechen, ja genau.
Da haben mich die Leute 10 Jahre lang immer gefragt, was Biochemie und Tourismus zu tun hat, und jetzt bin ich der gefragteste Mann der Branche.
Zu Recht, ja.
Ich habe relativ schnell verstanden, als ich gesehen habe, was dort passiert. Also, dass es einen Virus gibt, der keine Grundimmunisierung in der Bevölkerung hat und dass das in Europa eingeschlagen ist und in Italien es anscheinend schon eine gewisse Durchseuchung in der Bevölkerung gibt, dass das auch nach Deutschland kommen wird und dass es auch uns zwingen wird, Maßnahmen zu ergreifen. Als ich das gesehen habe, habe ich eigentlich sofort beschlossen, die gesamte Firma aufs Homeoffice vorzubereiten. Das haben wir über 1,5 Wochen circa gemacht. Und dann haben wir das vor 2 Wochen eigentlich mit als Erste in Berlin und Deutschland dann auch durchgeführt. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich super positiv. Die Leute sind total hart am Arbeiten. Wir sind effizienter als je zuvor. Wir regeln alles über Zoom und über Slack. Also von der Produktivität her ist das bis jetzt noch überhaupt gar kein Problem.
Und sagen wir nochmal als Fachmann dann sozusagen gefragt, die Maßnahmen, die wir da sehen, die sind aus deiner Sicht nämlich auch die richtigen?
Also ich würde sagen, insgesamt sind die Maßnahmen leider die richtigen, auch wenn es im Tourismus nicht zuträglich ist momentan. Am Ende müssen wir uns eben alle die Frage stellen, worauf wollen wir optimieren? Und ich denke, in diesem Fall ist das da ganz klar, das ist die Rettung von Menschenleben. Wenn man die Epidemie oder jetzt die Pandemie so laufen lässt, wie sie momentan läuft, dann werden wir zwar relativ schnell eine Grundimmunisierung der Bevölkerung bekommen und für die Jüngeren wird das kein Problem sein. Aber bei den Älteren vor allem und bei den Leuten, die ein geschwächtes Immunsystem haben, wird das zu vielen, vielen Toten führen und zu sehr viel Leiden und zu einer Überlastung unserer Krankenhäuser. Das heißt, das basierend auf all dem, was wir sehen und die Daten, die wir haben, ist das absolut die richtige Entscheidung und wird wahrscheinlich sogar noch drastischer werden über die nächsten paar Wochen, wenn wir ehrlich sind.
Okay, okay. Aber in diesen Zeiten bist du wahrscheinlich doppelt froh. Es gab immer die Frage auch bei euch, IPO, Private Company, dass ihr jetzt nicht an der Börse notiert seid, ne?
Ja, das kannst du so sagen. Also ich war eigentlich schon relativ froh und mutig, an die Börse zu gehen. Jetzt momentan, wenn ich meine Peers anschaue an der Börse, bin ich halt froh, dass wir nicht dort sind. Das erlaubt es uns natürlich, deutlich agiler zu sein. Wir werden jetzt ein Quartal erleben in der Reisebranche, wie wir das noch nie erlebt haben. Also wo irgendwie Riesencompanies wie Booking.com oder Expedia auf quasi null Umsatz runterfahren mit der vollen Kostenbasis. Also es wird absolut gigantomanisch sein. Und ich möchte jetzt auch nicht im Sessel dieser CEOs sitzen. Das muss sehr unangenehm sein.
Was glaubst du denn, oder was wir, ich hatte letzte Woche mit Tarek Müller zum Beispiel gesprochen, der sagt, was man sehen wird im Handel, ist, dass viele Prozesse, die ohnehin gekommen wären, sich jetzt nochmal beschleunigen. Also in dem Falle vom Handel eine Tendenz Richtung online statt stationär. Wie ist denn das bei euch? Also was glaubst du, sind so die 1-2 Makro-Entwicklungen, die jetzt vielleicht nach der Krise da sind, die vorher nicht so gekommen wären und nicht so schnell gekommen wären?
Ja, ich gebe Tarek da total recht. Ich glaube auch, dass es eher eine weitere Beschleunigung gibt, wo die Old Economy jetzt abgelöst wird von der New Economy. Ganz ähnlich, wie das nach dem Dotcom-Crash dann auch passiert ist. Nur jetzt eben auf einem viel größeren Niveau. Das heißt, bei uns ist im Tourismus ganz konkret viele der großen Asset-Heavy-Unternehmen, also von irgendwie Marriott, der TUI und so weiter, Accor, die werden jetzt alle in die Knie gezwungen werden. Die werden massive Probleme bekommen. Und wenn sie überhaupt aus der Krise rauskommen, dann werden sie extrem geschwächt aus der Krise herauskommen. Dahingegen werden, glaube ich, schlankere Plattformen, Airbnb, Get Your Guide und so weiter, die mit vielen kleinteiligen Inventar arbeiten und sehr stark auf die Personalisierung hin zum Konsumenten setzen und ein tolles mobiles Angebot haben, was direkt verfügbar ist und direkt buchbar ist. Diese Plattformen, glaube ich, werden nach der Krise, wenn sie es überleben, richtig an Fahrt aufnehmen und dann natürlich im Vergleich zum Gesamtmarkt an Marktanteil gewinnen, weil eben der Wettbewerb so geschwächt ist und nicht mehr da ist. Also von daher ist natürlich in dieser Krise, und damit will ich die Krise gar nicht beschönigen, aber in dieser Krise ist dann natürlich auch eine Chance für jedes Digitalunternehmen. ich sehe da eher schwarz für die alten herkömmlichen Player.
Also klarer Vorteil oder klare Beschleunigung, was man früher immer so Asset-Light-Modell nannte, und Flixbus ist ja sowas ja auch, Airbnb ist sowas, ihr seid sowas, also man hat eigentlich nur die Personalkosten, also was heißt nur, aber der hat die Personalkosten und die Gehäusekosten, aber keine Assets so richtig, außer abseits jetzt von Technologie. Die werden schneller gewinnen, als man das eigentlich dachte.
Ganz korrekt, weil was wir ja jetzt schon gesehen haben, der Trend der letzten paar Jahre bei Get Your Guide jetzt zum Beispiel, war eigentlich weg von den großen Busunternehmen, die irgendwie 100 standardisierte Stadttouren hatten, hin zu vielen total kreativen kleinen Unternehmern, die vielleicht sozusagen ein ganz spezielles Erlebnis hatten, irgendwie Kreuzberg in der Nacht oder irgendwie die Graffiti-Tour und so weiter und so fort. Und all diese kleinen Unternehmer sind super gewachsen. Und ich glaube, diese Vervielfältigung des Angebots des Touristischen hin, auch darauf eingehen, was die Kunden wollen oder wofür sich die Kunden interessieren, das wird sich jetzt voll beschleunigen. Und die alten Player werden jetzt immer weiter an Boden verlieren und werden wahrscheinlich gar nicht mehr gut aus dieser Krise rauskommen, weil die einfach mit ihrem Fixkostenapparat jetzt untergehen.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast. Also ich habe meine persönliche oder einer meiner persönlichen unternehmerischen Vorbilder, wo ich mir dachte, wow, was der da für eine Firma gebaut hat, ist der Dieter Müller von Motel One. Die kenne ich so ein bisschen über gemeinsame Bekannte und deswegen dachte ich mir, Motel One ist eigentlich eine ganz krasse Geschichte, aber auch die sind ja dann eigentlich eher alte Welt, ne? Mit den ganzen Hotels, die jetzt bauen oder die ganzen Finanzierungen, die wahrscheinlich alle zu leisten haben, ohne Umsatz, das kannst du ja kaum lange durchhalten.
Genau, das ist der ganz große Haken eigentlich an diesen Modellen, dass du in dem Moment, wo du jetzt in eine Krise reinkommst, wo du nicht mehr die vollen Hotelzimmer hast und nicht mehr die Kapazität ausreizt oder noch schlimmer wie bei der Kreuzfahrtindustrie, die ja auch sehr lange geboomt hat. Ich meine, es gab keine schneller wachsende Industrie als die Kreuzfahrtindustrie in der Reisebranche. Da werden jetzt die Schiffe oder die Betten leer sein und die werden kaum noch zur Finanzierung ihrer Assets kommen. Also das wird schon echt knüppelhart kommen.
Mhm. Und ist das für euch so, dass, also am Ende denkst du, dass man da sogar dann neue Sachen machen kann, weil jetzt auf einmal Sachen wegfallen? Also gibt es sogar Bereiche, in die ihr vielleicht überlegt, zumindest reinzugehen, die ihr euch früher nicht getraut hättet, weil da noch Bestandsfirmen zu stark waren?
Ja, also definitiv. Ich glaube, diese Chancen werden sich auftun. Philipp, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt die letzten 3-4 Wochen nur mit Krisenbewältigung beschäftigt gewesen und zu schauen, dass wir unsere Kosten jetzt stark im Griff halten, dass wir unser Marketing runterfahren, dass wir uns strategisch total fokussieren auf die Kernbereiche der Technologieentwicklung, bei denen ich in den nächsten 6 bis 12 Monaten Fortschritte machen möchte und unsere Shareholder bei der Stange zu halten und auch ein bisschen die Panik wieder runterzuholen, weil das ist ja das Größte, was im Moment herrscht. Also die Leute haben halt überall einfach Panik und da muss man natürlich jetzt auch als CEO ein bisschen der Fels in der Brandung sein, dass ich ehrlich gesagt noch gar nicht über diesen Tellerrand im Moment hinwegdenken kann. Ich denke, über die nächsten 6 bis 12 Monate wird sich das aber sicherlich ergeben und du hast recht, also es fühlt sich sicherlich so an, als ob jetzt, wenn wir da hinauskommen und davon gehe ich aus, dass wir dann deutlich mehr Möglichkeiten haben.
Mhm, mh. Und sag mal vielleicht noch ein bisschen, wenn du sagst, Kosten reduzieren, aber also ich stelle mir die Firma bei euch so vor, Gehaltskosten ist der größte Block, also abseits von Marketing. Marketing fährt man jetzt auf nahezu null runter, hätte ich jetzt gesagt. Gehaltskosten hält man gleich oder macht man Kurzarbeit, nehme ich an. Und alles andere ist bei eurer Gesamtsituation eher vernachlässigbar an Kosten.
Also genau, Philipp, das hast du eigentlich schon genau richtig gesagt. Bei uns sind Marketing mehr als 2/3 der Gesamtausgaben, die haben wir jetzt sofort runtergefahren und die laufen jetzt nur noch minimal. Damit haben wir den ganz großen Kostenblock eigentlich schon rausgenommen. Bis jetzt hatten alle unsere Leute so viel zu tun, dass wir noch keine Kurzarbeit angegangen sind. Das werden wir wahrscheinlich prüfen müssen, wenn die Buchungsvolumina auf so niedrigen Leveln bleiben, wie sie das im Moment sind, weil dann notwendigerweise im Vertrieb und im Kundenservice auch Arbeit wegfallen wird. Aber wir sind insofern sehr gut gerüstet, weil wir einfach mit einem Knopfdruck mehr oder weniger den ganz großen Teil unserer Kostenbasis aus dem Geschäft nehmen konnten.
Ja, das ist natürlich echt ein Riesenvorteil wahrscheinlich. Was sagen denn deine... oder ich hatte dich ein Interview von dir gelesen in Bloomberg, da hattest du unter anderem erzählt, dass du dich eng austauscht mit deinem Board, logischerweise, aber auch mit, da sind auch unter anderem Investoren von euch drin, die schon andere Krisen erlebt haben, Booking.com, also die ganz Großen der Branche sind ja auch nah an euch dran. Was hörst du da so, was geben die dir für Tipps, was ist so deren Guidance?
Ja, also ich wollte, um auch ein bisschen Perspektive zu bekommen, habe ich mehrere Leute angerufen, die durch solche Situationen durchgegangen sind. Und die meisten tollen Unternehmen, das muss man ja auch dazu sagen, sind mal durch solche starken Krisenmomente durchgegangen. Amazon im Jahr 2001, Netflix auch zur gleichen Zeit, Booking.com stark in der Finanzkrise, wo sie sehr verstärkt nachher rausgekommen sind. Und da habe ich jeweils mit den Gründern von diesen Unternehmen, also Amazon muss ich sagen, den COO, nicht mit Jeff Bezos, aber mit Reed Hastings und auch mit den Gründern von Booking.com habe ich in den letzten Wochen telefoniert und die haben auch alle sofort bereitwillig Tipps gegeben. Man muss sagen, dass da kulturell tatsächlich ein großer Unterschied zwischen den USA und Europa herrscht. Also in den USA ist man da viel mehr gewillt, schnell auch Personal abzubauen, schnell zu reagieren, tief zu schneiden und dann nochmal neu aufzusetzen. In Europa und vor allem von den Gründern von Booking.com, die ich sehr schätze, kam eher der Tipp, dass man probiert, jetzt diesen Sturm erstmal mit den Mitarbeitern gut zu überbrücken und weiter auch in die grundlegende Technologie zu investieren, um danach gestärkt herauszukommen und eben dazwischen drin auch die ganzen Instrumentarien zu nutzen, wie Kurzarbeit und so weiter. Und das ist jetzt auch der Weg, den wir beschreiten. Der ist nicht unkontrovers, das gebe ich auch sofort zu, aber das ist auch der Weg, an den ich glaube und an den ich glaube, dass der richtige nicht nur für unsere Investoren, sondern auch für unsere anderen Stakeholder sind, also unsere Kunden, unsere Anbieter, unsere Mitarbeiter.
Also das heißt, durchaus noch weiter Geld auszugeben und nicht alles festzuhalten am Ende.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass man jetzt auch investieren muss. Am Ende des Tages hat sich ja die Grundhypothese auf unser Geschäft in den letzten 4 Wochen nicht geändert. Was sich geändert hat, ist der Zeitrahmen, wie viel Umsatz wir wann machen können. Mhm. Und ich glaube trotzdem, dass die technologische Innovation, an der wir arbeiten, genau die richtige ist. Und wenn wir jetzt Fortschritte machen können, dann werden wir schneller, wenn der Markt wieder aufgeht, in einer besseren Position sein und die Kunden werden zurückkommen. Also auch, dass wir jetzt so hart da dran gegangen sind, allen Kunden sofort ihr Geld wieder zurück zu überweisen und für sie da zu sein. Das ist natürlich deswegen, auch weil wir daran glauben, dass es das Richtige ist, aber auch weil wir daran glauben, dass es wichtig ist, mit diesen Kunden jetzt eine Beziehung aufzubauen, so dass sie uns danach auch unterstützen, wenn sie wieder reisen. Und ich glaube, das ist das Wechselspiel, auf das ich setze und an das ich glaube.
Aber das heißt, abgesehen von einigen Anpassungen, da hast du ja gerade schon erzählt, dass du glaubst, dass man halt nicht mehr mit so vielen Leuten gleichzeitig dann im Louvre oder woanders sein wird, dass man das anders steuern muss. Denkst du, dass zumindest im Jahr 2021 sozusagen das Kernbusiness, also die Reise, der Tourismus wieder dahin zurückkommt, wo der jetzt auch war bis vor ein paar Wochen?
Wir modellieren es momentan noch sehr konservativ, also 2020 sehen wir für den Tourismus noch sehr eingedämpft, 2021 besser, aber auch noch mit einem leichten Dämpfer. Und dann am Ende 2021 denken wir, wird es wieder in die Normalität zurückkehren. Also das ist unsere momentane Sicht. Das kann sich jederzeit ändern. Wir haben mit großem Interesse jetzt auch in China gesehen, dass vor allem die Reisebranche innerhalb von China wieder angezogen ist. Und das wird wahrscheinlich auch hier erstmal passieren. Also Reisen innerhalb von Deutschland werden erst losgehen, kleinere Reisen, wahrscheinlich Reisen eher in Randregionen, also Ostsee und so weiter. Und dann wird langsam, aber sicher werden auch die anderen Teile der Reisebranche wiederbelebt werden. Aber ich denke, insgesamt wird das 24 Monate dauern.
Aber das heißt, es ist ja krass, dass du sozusagen, weil ihr da auch einen sozusagen Footprint habt in China, dass du schon sehen kannst in euren Daten, da tut sich wieder was, da wird wieder gebucht.
Da muss ich korrigieren, sorry, dass ich da nicht ganz klar war. In China haben wir tatsächlich das einzige Land, wo wir für den Quellmarkt, also für Chinesen, keinen Footprint haben. Diese Daten kamen vom führenden chinesischen Online-Reisebüro Ctrip, die gestern ihre Resultate an der Börse veröffentlicht hatten.
Okay, das ist der Wahnsinn, dass da jetzt so schnell das wieder losgeht, ne? Also das hätte ich mir so nicht vorstellen können.
Es geht dann doch wieder schnell los. Also die Reisebranche ist eine der größten Branchen der Welt. Die Leute geben 1.600 Milliarden jedes Jahr für Tourismus aus und nochmal so viel ungefähr für Geschäftsreisen. Wir beschäftigen knapp 300 Millionen Leute weltweit. Das ist eine Industrie, die kann man nicht so lange zum Stillstehen bringen. Die Leute wollen auch reisen, die Leute wollen sich bewegen. Und ich glaube eher, also mein positiver Case, mit dem ich insgeheim rechne, der ist auf keinem Excel-Spreadsheet und den traue ich mich auch kaum hier zu sagen, ist, dass es irgendwann mal auch wieder zu einem Spike kommt, weil die Leute einfach raus wollen und was machen wollen. Und ich denke, wir werden da schon wieder einen Rebound sehen. Die Frage ist eher, wann das passiert, als ob das passiert.
Mhm. Sag vielleicht mal ein paar Sachen. Ihr seid jetzt ja, wie du gerade beschrieben hast, schon ein paar Wochen früher im Homeoffice als die meisten anderen Firmen. Einige sind jetzt ja noch immer dabei, erstmal Homeoffice umzubauen. Was sind denn da so deine zentralen Learnings, die man vielleicht weitergeben kann, auch an andere puncto Management von so einem Homeoffice? Also habt ihr jetzt dann Stand-up einmal die Woche mit irgendwie allen 700 Leuten oder wie vielen Gruppen bist du drin? Was waren da so die entscheidenden vielleicht Überlegungen oder Techniken, die ihr da gefunden habt?
Ja, also ich glaube, wenn man so global aus dem Homeoffice arbeitet, muss man noch mal eine Stufe strukturierter arbeiten. Das heißt, man muss eine sehr klare Arbeitseinteilung haben. Man muss sehr viel auch in Koordination und Kontext investieren. Also wer macht wann was und warum? Und wie kommuniziere ich an alle, was passiert, weil man eben deutlich weniger implizites Knowledge hat, wie das jetzt in der Firma passiert. Also ich stehe am Kaffeeautomaten und frage, hey, ja, Philipp, woran arbeitest du mal? Und dadurch bekomme ich was mit. Das hat man jetzt alles nicht mehr. Das heißt, da muss man viel mehr proaktiv dran arbeiten. Und dann zweitens, und das ist eigentlich für mich die überraschendere Erkenntnis gewesen, daran hatte ich gar nicht so gedacht, als wir migriert sind, das ist zu einer auch eine Vereinsamung irgendwie der Leute führt. Also die Leute, die lieben das einfach auch sozial im Office zu interagieren, die lieben die menschliche Nähe. Und wir machen jetzt wirklich so gemeinsame Lunches und Dinners und Netflix-Partys und sogar Spieleabende über Zoom, okay, einfach um Wahnsinn. In Kontakt zu bleiben, weil die Leute jetzt alle so isoliert in der Wohnung sind und weil das natürlich auch irgendwie ein bisschen bedrückend ist. Also wir investieren auch sehr stark da rein, dass die Leute psychologisch abgeholt werden und jetzt eben nicht einfach nur in ihren Wohnungen irgendwie ersticken, so ungefähr. Das ist fast der wichtigere Approach. Und da muss ich auch sagen, mich fragen immer die Leute jetzt auch innerhalb der Firma, Johannes, gehen wir voll remote danach? Das ist doch eigentlich total cool. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mein Learning ist, das funktioniert. Also remote arbeiten für eine Zeit, 4 Wochen, 8 Wochen, von mir aus ein Quartal, das funktioniert alles. Ich glaube, langfristig sind wir als Menschen einfach auf sozialen Kontakt aus. Und ich glaube, wenn wir das nicht am Arbeitsplatz haben, dann geht gerade bei einem größeren Unternehmen was super Wichtiges verloren, warum die Leute da überhaupt arbeiten kommen.
Mhm. Das heißt, du bist dann da auch selber dann in irgendwelchen Kommunikationsgruppen so für private Sachen mit drin oder ist das dann eher auf Mitarbeiterebene?
Nein, die ganze Zeit. Ich mache selber alle 2 Wochen jetzt globales Q&A, wo sich alle einwählen können und dann haben wir so eine Software, da können die Leute Fragen stellen, da rede ich mit den Leuten und ich mache natürlich auch mit bei sozialen Abenden. Ich habe jeden Morgen mit meinem Leadership-Team so eine Runde, wo wir einfach nur durchgehen, was gerade auf unserem Tisch liegt und woran wir arbeiten und was irgendwie interessante Sachen sind. Also ich mache x Termine mit Leuten drin, auch wenn das gar nicht nur arbeitsrelevant ist.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Du hast dich in den letzten Monaten ja auch immer mal wieder politisch geäußert oder hast da, glaube ich, auch eine klare Vorstellung und eine klare Perspektive. Was sind denn jetzt konkret in der Situation, aber vielleicht auch noch darüber hinaus, so Themen, die dich da gerade so beschäftigen? Also was wünschst du dir für eine Reaktion? Also, da wird jetzt ja viel diskutiert, auch gerade über die Rettung der kleinen Unternehmer, also am Ende auch eures Ökosystems, zumindest in Deutschland. In anderen Ländern ist es wieder anders. Gibt es da so ein paar Sachen, sozusagen, wo du sagst, das wäre politisch extrem wichtig oder extrem hilfreich?
Ja, absolut. Und da habe ich auch probiert, insofern ich das konnte, in den letzten paar Tagen ein bisschen beizusteuern in dieser Debatte. Und ich muss sagen, der Bundesverband Deutsche Startups und vor allem Christian Miele und sein Team verdienen da also das allergrößte Lob. Die haben sich da wahnsinnig reingehangen in den letzten paar Tagen. Wir haben jetzt über Get Your Guide ein bisschen geredet und Get Your Guide ist in dieser super luxuriösen Position, dass wir jahrelang Geld haben und da durchkommen. Da muss man sagen, das ist die totale Ausnahme. Fast alle anderen brauchen Geld in 6 bis 12 Monaten und dieser Zeitrahmen verkürzt sich jetzt mit jedem Monat, wo es keinen Umsatz gibt und Gehälter gezahlt werden müssen. Und das ist schon echt eine krasse Situation. Also das sehe ich bei ganz vielen Unternehmern und ich rede mit sehr, sehr vielen jeden Tag, um auch Tipps zu geben. Und wir müssen da jetzt leider helfen. Also ich bin eigentlich ein sehr liberaler Mensch, der jetzt von staatlicher Intervention normalerweise nichts hält. Aber das ist eine absolute Ausnahmesituation, die wir in der Form noch nie gesehen haben. Wir haben plötzlich einen kompletten Lockdown einer Gesellschaft. Die Leute können nicht mehr verkaufen, die haben keine Umsätze mehr. Und bei einem Startup, was sich gerade gegründet hat, was noch investiert, bedeutet das mehr oder weniger das Aus innerhalb von Monaten, wenn da nicht was gemacht wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann da was gemacht werden, was nicht Sozialismus ist, sondern marktwirtschaftlich funktioniert? Und wir im Startup-Verband haben 2 Konzepte eigentlich besprochen, die wir jetzt gerade den Politikern an die Hand geben und wir hoffen, dass das auch so durchkommt. Das eine ist für die kleineren, die jetzt vielleicht mal eine Runde von 5, 10, 15, 20 Millionen Euro geraced haben und in dieser Wachstumsphase sind. Die haben ja normalerweise Venture-Capital-Geber dahinter, die noch Reserven haben in ihrem Topf. Und wenn diese Venture-Capital-Geber an diese Startups glauben, können die jetzt nachfinanzieren und werden dann dahinter von der KfW, die ja im Endeffekt vom Bundeshaushalt gestützt wird, gehebelt. Und da muss man sich jetzt eben darauf einigen, was ist der Hebel, den man auf diese Finanzierung hat. Will man das verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen? Aber so haben wir die Möglichkeit, dass die Venture-Capital-Geber nachher sagen, okay, pass auf, dieses Startup, das hat jetzt zwar einen Liquiditätsengpass, aber das müssen wir finanzieren. Und der Bund schießt da zusammen mit dem Venture-Capital-Geber hinterher und schafft es dann so, dieses Startup jetzt erstmal 6, 12, 18 Monate zu überbrücken. Das ist sozusagen für die kleineren Unternehmen ein sinnvoller Ansatz, weil man damit ein marktwirtschaftliches Element hat. Also auch die Investoren müssen weiter Geld geben, aber gleichzeitig hilft eben der Staat dann darüber, das nochmal zu vergrößern. Der andere Ansatz für die späteren Unternehmen, also die ganz großen Flixbusse, Get Your Guides und so weiter, die eigentlich schon ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, wo es eigentlich nur darum geht, jetzt, sagen wir mal, 12 Monate Umsatzausfall zu kompensieren, müssen wir über eine Darlehensstruktur gehen, die nachher zurückgezahlt werden muss auch und für die Gesellschaft auch mitbürgen müssen, dieser Firmen. Und da schauen wir uns gerade an, wie kann man so eine Bürgschaft zwischen den Gesellschaftern und der KfW so aufteilen, dass sie fair für den Steuerzahler ist, aber auch für das Unternehmen und wir dann eben das Geld, was der Staat ja momentan günstig von der Notenbank bekommt, auch in diesen Innovationsfirmen von einer größeren Skalierung einsetzen kann, sodass da eben keine Arbeitsplätze jetzt verloren gehen. Mhm. Weil, und das ist ja, glaube ich, dann das Ziel, wir dürfen nicht den Fehler des neuen Markts nochmal begehen, dass wir jetzt Tabula Rasa hier machen und sagen, okay, jetzt ist irgendwie keine Liquidität mehr im Markt, jetzt machen die alle zu, die in den letzten paar Jahren irgendwie finanziert worden sind und aufgebaut haben und investiert haben und danach stehen wir vor nichts. Ich glaube, das wäre fatal für Deutschland, weil was ja passieren wird, und darüber haben wir auch geredet, in dem Podcast heute, ist eine digitale Transformation unseres Landes, die jetzt beschleunigt wird durch den Coronavirus und nicht verlangsamt wird. Das heißt, wir müssen auch jetzt unsere Technologieunternehmen sicher auf die andere Seite bringen. Wir müssen nicht alle mitnehmen, nicht alle Zitronen müssen auch mit. Es wird auch Modelle geben, die werden scheitern und wir müssen auch nicht unendlich Geld jetzt hinterher werfen. Aber wir müssen sicherstellen, dass dieser ganz große Impact erspart bleibt, Arbeitsplätze gesichert werden und wir nach der Krise, die ja kommen wird, wieder so weitermachen können wie vor der Krise und hier technologische Champions aufbauen können. Und das ist vielleicht jetzt noch mein Appell auch und meine positive Sicht am Ende des Podcasts. Wenn wir das schaffen, dann denke ich, können wir viel von dem Geländeverlust, den wir in den letzten 10, 15 Jahren in der Startup-Welt hatten gegenüber den Vereinigten Staaten, wieder wettmachen. Weil was ich dort sehe, ist, dass sich alle zurückziehen. Ich glaube, wenn wir jetzt einen Schritt nach vorne machen und auch das Risiko in Kauf nehmen, hier jetzt Geld zu investieren, nochmal in einem marktwirtschaftlichen Kontext, dann glaube ich, dann können wir hier gemeinsam etwas schaffen, was für Deutschland in 20, 30 Jahren extrem wichtig ist.
Okay. Also, super Statement. Allerletzte Frage vielleicht. Du hast gerade schon erzählt, Marketing fahrt ihr komplett runter. Gibt es trotzdem, wir reden ja auch ab und zu hier über den Podcast über Marketing, gibt es denn irgendwelche Sachen, die ihr noch aufrechterhaltet oder sagt, das würden wir nicht runterfahren, weil das ist jetzt auch gerade eine Chance, Branding zu betreiben, zum Beispiel in so einer Krise, wo es dann günstiger wird vielleicht oder irgendwelche Kanäle, die so essentiell sind, dass man sie trotzdem noch betreibt? Oder guckst du dir sogar so Sachen an, wie man sie jetzt an anderen Stellen sieht, dass man halt versucht, durch ein sehr, sagen wir mal, soziales Verhalten, besondere Dankbarkeit oder Pluspunkte zu sammeln, sind solche Themen bei euch irgendwie auf der Agenda?
Ja, auf jeden Fall. Also wir fahren unsere Marketingausgaben schon sehr stark herunter, aber was wir natürlich immer noch machen mit den Ressourcen, die wir in-house haben, und wir haben ja sehr viele Content-Ressourcen zum Beispiel, ist, dass wir jetzt Angebote für Leute zu Hause kreieren. Also wir haben zum Beispiel mit unserer Harry Potter Tour, das ist ein Bestseller in London, angefangen, und haben die Harry Potter Tour Guides jetzt Touren auf Video aufnehmen lassen, die wir jetzt unsere Kunden rausspielen. Also wir probieren schon jetzt die Pause auch zu nutzen, um über spannende Inhalte weitere Kunden und weiteren Traffic zu bekommen und auch die Loyalität zu halten, sodass die Kunden uns dann auch im Hinterkopf haben, wenn die Reise wieder losgeht.
Okay, aber so, also zum Beispiel, ich glaube, bei Six habe ich es gelesen, die sagen, die ganze Flotte kann jetzt auch genutzt werden, damit da irgendwelche Essenstransporte mitgemacht werden können, was ja also wirklich hilfreich ist, aber was natürlich auch dazu beiträgt, und das ist vielleicht auch der zweite Gedanke erst, aber immerhin, dass irgendwie die Firma davon natürlich in der Marke profitiert, sowas liegt jetzt bei euch nicht unbedingt nahe, ne?
Nein, die Leute, die denken im Moment einfach nicht an Tourismus und wir sind ja eine Plattform und können jetzt nicht unseren Anbietern vorschreiben, was zu tun ist, und die Anbieter sind leider auch momentan nicht in der Stimmung, über irgendetwas anderes nachzudenken, als über ihr Überleben. Und von daher ist es bei uns eigentlich eher der Fokus jetzt auf, was nach der Krise passiert und nicht, was wir jetzt noch optimieren können dazwischen.
Okay, Johannes, vielen, vielen Dank, dass du in dieser Phase Zeit hattest hier für das Gespräch. Ich finde super, auch über die letzten Monate hinweg immer mal wieder gesprochen zu haben. Wir bleiben dran, wir werden das sicherlich genau beobachten. Drückt euch die Daumen, dass ihr da gut durchkommt, sozusagen als einer der Champions hier im Digitalbusiness in Deutschland. Und dann auf eine Menge gute Entscheidungen in den nächsten Wochen.
Danke vielmals, das Gleiche für euch.
Okay, ciao, ciao.
Bleibt gesund, ciao.